Breitbandbesprechung.
Gold, Kupfer, Bauxit oder Kobalt, Edelmetalle und Grundlagen für technische Geräte. Ohne sie gäbe es weder den Reichtum noch den technologischen Fortschritt in der weißen Welt. Also in unserer Welt. Diese Bodenschätze kommen aber zu einem großen Teil aus Afrika. Und das bedeutet auch, unser Reichtum hier hat seine Wurzeln in der Kolonialgeschichte und Ausbeutung eines ganzen Kontinents.
Und jetzt stelle man sich mal vor, der weiße Mann hätte niemals einen Fuß auf den afrikanischen Kontinent gesetzt, hätte niemals das Land kolonialisiert, niemals seine Bevölkerung unterjocht und niemals seine Bodenschätze geplündert. Was dann? Vielleicht wäre dann alles ganz anders gewesen.
Und wie es gewesen sein könnte, das zeigt der Marvel-Comic Black Panther. Der gleichnamige Held feiert dieses Jahr nicht nur seinen 50. Geburtstag, er ist auch der erste schwarze Superheld der Comic-Historie.
Wie eine schwarze Technologie-Utopie, Bodenschätze und Superheld miteinander zusammenhängen, das klären wir jetzt mit Journalisten und Comic-Experten Markus Dichmann. Hallo und guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Ja, fangen wir vielleicht mal mit dem Grundsätzlichen an. Wer ist der Black Panther?
Ja, erstmals erschienen 1966 auf dem Höhepunkt der US-Bürgerrechtsbewegung. Also ist er, wie ihr gerade gesagt habt, der erste schwarze Superheld überhaupt gewesen. Und unter der Maske des Black Panthers steckt ein Mann namens T'Challa. So, und der ist jetzt zweierlei in Personalunion. Der ist einmal selbstverständlich ein Superheld. Das soll heißen, er haut in aller Regelmäßigkeit einen super Schurken, einen auf die 12, wie das Superhelden eben so machen. Aber er ist gleichzeitig auch Monarch, Regent und König eines kleinen afrikanischen Zwergstaats namens Wakanda. Und das hat seine Geschichten so von Anfang an auch sehr politisch gemacht, weil es immer darum geht, wie er sein Land regiert, wie er seinem Volk gerecht wird und wie Wakanda sich so auf der politischen Weltkarte verortet.
Aber wie kommt jetzt, dass so ein kleines, abgegrenztes Land zu einem afrikanischen Technologie-Wunderstaat wurde?
Ja, Wakanda sitzt auf einem Berg, und zwar einem Berg aus Vibranium. Vibranium, das ist ein fiktives Metall der Marvel Comics, das über die wildesten Eigenschaften verfügt. Also mal abgesehen davon, dass es praktisch unzerstörbar ist, lässt es sich trotzdem in so gut wie jede Form bringen, ist also ganz weich und formbar und hat auch noch die Eigenschaft, Energie zu absorbieren und zu speichern. Also man könnte sagen, das Metall, das alle anderen Metalle überflüssig macht. Und über die Jahrhunderte haben jetzt die Wissenschaftler Wakandas eine unglaubliche Expertise mit diesem Material gewonnen, dass sie also zu so einer eigenen Art von Hightech gefunden haben, was auch dazu führt, dass sie über einen enormen Wohlstand verfügen, viele soziale Probleme durch Technologie längst gelöst haben, also zum Utopia geworden sind, und im Umkehrschluss erscheint ihnen der Westen, also erscheinen wir als total barbarisch.
Okay, also wenn es dieses Wundermetall gäbe, also selbst wenn das der Fall wäre, selbst in einer fiktiven Welt ist doch schwer vorstellbar, dass so ein Land nicht von imperialistischen Kräften annektiert wird, oder? Wird das thematisiert?
Ja, es ist sogar genau deshalb ein interessantes Ziel, um von Imperialisten angegriffen zu werden. Und deshalb hat sich Wakanda vor langer Zeit entschieden, sich vom Rest der Welt komplett zu isolieren. Und hat das ebenfalls mit der Hilfe von Vibranium geschafft. Sie haben so ein überdimensioniertes Tarnsystem entwickelt und so weiter. Allerdings einmal mussten sie sich dann auch ihre Freiheit erkämpfen, und zwar als ein Söldner namens Ulysses Klaue, durch einen schieren Zufall eigentlich, auf Wakanda stößt, sich vornimmt, das wertvolle Vibranium zu stehlen. Und so, und dieser Söldner, Klaue mit Nachnamen, der ist ein Belgier. Also ich meine, noch dicker kann man diese Allegorie, den Imperialismus, eigentlich einem nicht auf die Nase binden.
Da haben wir also diese Utopienblase in einer barbarischen Welt mit seiner ganz eigenen Technologie, wie du gerade gesagt hast. Wie sieht die denn jetzt genau aus, diese Technik?
Ja, das geht schon los mit dem Anzug des Black Panthers, seiner bloßen Erscheinung. Der trägt so einen schwarzen Ganzkörperanzug und die Maske eines Panthers. Und das ist zunächst mal ein zeremonielles Gewand. Also das symbolisiert einen Pantherkult, den die Bewohner Wakandas verehren, und ist gleichzeitig sowas wie seine Königsinsignien als weltlicher und spiritueller Führer Wakandas. Aber daneben ist jetzt in den Stoff des Anzugs das erwähnte Vibranium eingearbeitet, sodass dieser Anzug praktisch unzerstörbar ist und gleichzeitig also die perfekte militärische Kriegerrüstung. Also das ist so eine Symbiose von Hightech und Kultur, die da gemacht wird. Und jetzt zum 50. Jubiläum des Black Panthers ist auch eine neue Comicreihe aufgelegt worden, gezeichnet von einem genialen Typ namens Brian Steelfreeze. Und der treibt diese Idee, finde ich, richtig auf die Spitze. Also Wakanda verfügt jetzt über Hologrammtechnologie, überlegene Codierung, Augmented Reality und das alles im Wearable-Format. Und die Leute in Wakanda tragen so Armbändchen, so kleine Kimoyo-Perlen, nennen sie die, so Holzperlen, so sehen die eigentlich aus. Eigentlich steckt aber in jeder einzelnen Perle ein Supercomputer mit ganz eigener Funktion. Ja, und dann kommt noch dazu, dass in Wakanda der Transport komplett automatisiert ist. Also da kann Google nur von träumen. Die Flugvehikel, die sehen nicht aus wie läppische Flugzeuge wie bei uns, sondern sind so prachtvolle Vögel. Also ist alles so an natürlichem Design orientiert. Das finde ich alles sehr spannend, was er da hingelegt hat.
Marvel kommt ja aus den USA. Ich vermute mal, Brian Freeze, der Autor, auch. Ist das nicht eigentlich auch schon wieder eine Art Kolonialisierung, also eine Kulturkolonialisierung?
Ja, klar, wenn man das zu Ende kritisieren will, könnte man das sagen. Ja, das kommt irgendwie so patronisierend daher. Ich finde es allerdings, wenn ich ehrlich sein soll, einfach schön und endlos kreativ und finde auch spannend, wo der Steel Freeze sich hat inspirieren lassen. Er ist nämlich selbst aus einer Ecke der US-Südstaaten, wo Gula gesprochen wird. Das ist ein afrikanischer Dialekt, den die Sklaven entwickelt haben dort. Und Steel Freeze hat in einem Interview erzählt, dass die Leute da zum Beispiel Pressluftrammen aus Baumstämmen bauen. Also auch so eine ganz einfache Alternative allerdings, Technologie. Und von sowas hat er sich inspirieren lassen.
Dass die aktuelle Ausgabe, dieses Schwarzotopia, ein hochzivilisiertes afrikanisches Land ohne weiße Einmischung von außen, ist aber schon älter als Comic entstanden zur Zeit der Bürgerrechtsbewegung. Haben denn die Urväter des Black Panther da eigentlich genau gewusst, was sie machen?
In seiner Komplexität, wie es die Autoren jetzt über Jahrzehnte weiterentwickelt haben, behaupte ich nein, aber in einer total sympathischen Einfachheit dann doch ja. Also Stan Lee und Jack Kirby, die haben den Black Panther erfunden, zwei weiße jüdische New Yorker. Und Stan Lee hat dazu gesagt, er wollte eigentlich keine politische Geschichte schreiben. Er wollte einfach nur Geschichten für jeden schreiben, egal welchen Alters, welcher Herkunft, welche Hautfarbe. Und da sei es in den 60ern eben höchste Zeit gewesen, mal einen schwarzen Superheld zu erfinden. Das hatte also auch irgendwie geschäftlich strategische Gründe, um neue Leserschaften zu gewinnen. Aber gleichzeitig hat er gesagt, war es ihm auch wichtig, dass dieser schwarze Superheld ein paar Klischees bricht. Also Stan Lee sagt, er hat den Black Panther bewusst höchst intelligent, modern, wissenschaftlich begabt und so weiter konzipiert, um mit den zu der Zeit üblichen Vorstellungen über Schwarze zu brechen. Und da gibt es dann im allerersten Comic, in dem der Black Panther jemals aufgetaucht ist, eine wunderschöne Szene. Da sitzt er zusammen mit den Fantastischen Vier, also den weltberühmten Superhelden, in so einem ziemlich abgespaceden Raumschiff, das T'Challa zur Verfügung gestellt hat. Und einer der Fantastischen Vier fragt dann, wie kommt denn so ein Wilder aus dem Tarzan-Film an so ein Spielzeug? Also das ist ein bisschen albern, die Szene.
Hört sich so ein bisschen nach Quoten schwarzer unter weißen Superhelden und Positivrassismus an. War das jetzt eine ironische Szene oder hat sich das noch weiter durch den Comic gezogen?
Ja, also das ist wahrscheinlich dann auch die Schattenseite dieser alten Comics. Also wie gesagt, Wakanda wird technologisch überlegen dargestellt, aber dann kommen doch viele afrikanische Klischees, so vom edlen Wilden zustande, völlig überdreht. Da gibt es dann so Szenen, wo die Menschen in Wakanda in Tierhäuten ums Feuer tanzen, Lieder singen. Und die erste eigene Comicreihe des Black Panthers, die hatte dann noch den wenig charmanten Namen Jungle Comics. Also, obwohl gut gemeint, hatten diese frühen Comics, denke ich, immer noch so einen latenten Rassismus dabei, so aus seiner Zeit heraus irgendwie erklärbar. Aber in den letzten 50 Jahren hat sich das eben sehr verändert und heute sehen die Bewohner Wakandas aus wie ganz normale Großstädter, tragen urbane Klamotten und haben eben dann auch noch Hightech-Alleskönner-Wearables am Handgelenk.
Na dann, wir gratulieren dem ersten schwarzen Comic-Superheld zum 50. Geburtstag und danken Markus Dichmann für die kleine Einführung in die Hochtechnologiewelt von Black Panther.